Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Prentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt.
Wenn du mich fragst, was achtsam ballern wirklich bedeutet, dann ist die Antwort eigentlich ziemlich simpel: so zu ballern, dass du es langfristig kannst. Dass du also mit 40, 50, 60 nicht kognitiv ausgebrannt bist, weil du zu viel geleistet hast, zu viel gearbeitet hast, und dass deine mentale Performance eben nicht langsam nachlässt, wenn du alterst, oder nicht so schnell nachlässt, wenn du alterst. Und dass dein Nervensystem eben nicht irgendwann sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's, jetzt gehen wir in die Erschöpfung oder in die Stressfolgeerkrankung. Und genau das passiert aber eben leider bei vielen High-Performern oder vielen Menschen, die der Meinung sind, viel leisten zu müssen, zu wollen. Die leisten, die pushen, die funktionieren, und irgendwann kommt der Preis dafür. Und er ist eben erst ja relativ subtil: schlechter Schlaf, innere Unruhe, vielleicht Konzentrationsprobleme, leichte Erschöpfungen. Aber später wird es eben dann deutlicher. Erst dann merken es die meisten überhaupt, wenn wir über Depressionen, Burnout, Angststörungen, Bluthochdruck sprechen, chronische Entzündungen, Stoffwechselprobleme, was auch immer, Einbruch der Leistungsfähigkeit. Da klingelt es dann bei den meisten, und dann kommen sie, und spätestens in Extremfällen, wenn wir dann enden bei Sachen wie Herzinfarkten, Schlaganfall, dann fangen die meisten dann an, nochmal umzudenken und sich zu fragen, okay, muss ich vielleicht was ändern? Ja, und das habe ich natürlich auch bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen im Lanzerhof gesehen. Wir hatten ja auch einen Bereich der Kardiologie, da hat man eben auch gesehen, gerade die, die extrem jahrelang unter Stress standen, standen eben dann vielleicht eben auch kurz vorm Herzinfarkt. Manche kamen auch danach, nach dem ersten Herzinfarkt oder nach den ersten Warnsignalen, weil sie eben schon 1000 andere Warnsignale überhört haben. Der Körper sendet uns Signale, wir hören sie nur leider zu spät. Und genau deshalb ist es eben aus meiner Sicht ja fast schon absurd, dass wir so wenig über Stressresilienz oder über das Nervensystem sprechen, weil es eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk ist und aber ein super wichtiges präventives Fundament auch für viele Erkrankungen und vor allem aber eben auch für Leistungsfähigkeit, Energie, Wohlbefinden, aber auch mental und körperlicherseits. Also da beginnt extrem viel. Aber ja, die Schulmedizin ist eben nicht die beste darin, anzusetzen, bevor die Leute krank werden. Genau deshalb wird eben auch das Nervensystem oder Stress an sich beim Hausarzt nicht gemessen, obwohl das recht einfach und günstig ginge. Ja, wir sind eben nicht so gut auf Prävention aus. Und genau deshalb müssen wir uns jetzt eben selbst drum kümmern. Deshalb gibt es auch diesen Podcast. Longevity-Medizin bietet eben auch da passende Ansatzpunkte. Also es geht auch darum, zu messen und anzusetzen, bevor die Krankheit kommt, bevor die ersten Symptome kommen, bevor die Stressfolgeerkrankung eintritt. Wir wollen eben nicht einfach nur alt werden und irgendwo rumvegetieren, sondern eben Krankheit so weit wie möglich herauszögern, damit wir eben so lange wie möglich fit sind. Und viele sagen so, ja, Longevity, ich will ja nicht einfach länger leben und noch länger leben und dann irgendwo rumliegen. Aber darum geht es ja gar nicht bei Longevity. Sondern wir wollen nicht die Lebensspanne an sich sinnlos verlängern, sondern die Health Span. Das heißt, die Spanne, wo du gesund bist, wo du fit bist, wo noch keine Symptome kommen. Und das ist eben die Zeit, wo es dir gut geht, die du intensiv und gut nutzen kannst, wo du dein Leben auch sinnvoll leben kannst. Und das macht eben einen Unterschied, ob du deine letzten Lebensjahre fit verbringen kannst oder eben schon mit bestimmten Erkrankungen. Ja, und letztendlich so dieser Longevity-Slogan, dem Leben Jahre geben, aber auch den Jahren leben. Also damit es dir lange richtig gut geht. Also wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie leben, sondern auch intensiv und mit unserer besten Vitalität und das Beste rausholen. Stress macht eben auch per se alt. Also der macht nicht nur, dass wir uns nicht so cool fühlen, sondern auch alt, körperlich gesehen. Stress verkürzt die Telomere, das sind so die Schutzkäppchen oben auf den Chromosomen. Und das ist per se Altern. Das heißt, wenn wir gestresst sind, altern wir schneller. Das ist ganz einfache Wissenschaft, wo du auch schon alles komplett nachgewiesen. Aber es ist auch wichtig zu sagen, Stress gehört dazu. Also es wird heute hier in dem Stressresilienz, der Stressresilienz-Folge nicht darum gehen, Stress zu verteufeln und zu vermeiden, sondern der ist eben wichtig. Ne? Der ist natürlich wichtig, dass wir uns aktivieren, dass wir auch Leistung erbringen können. Die entscheidende Frage ist, wie gut kann dein System damit umgehen, darauf reagieren? Wie reguliert ist dein System? Wie gut kann das eben wechseln zwischen Aktivierung, Anspannung und Entspannung und wieder aufladen? Und das ist eben so wichtig, weil Stress oder sich gestresst fühlen ja so super viel verändert. Er verändert, wie du denkst, wie du Entscheidungen triffst, wie du Beziehungen erlebst, wie du die Welt oder Probleme wahrnimmst. Und ja, vielleicht kennst du das selbst. Ich kenne das auch, wenn man sozusagen chronisch gestresst ist, also über längere Zeit, einfach der Stresspegel ein bisschen zu hoch war, dann fühlt sich das Leben auch einfach anders an. Die Sicht auf die Dinge verändert sich. Und das macht auch Sinn. Also unser Blickwinkel wird enger. Wir haben nicht mehr die Weitsicht. Es fühlt sich alles schwerer an. Ja, wenn dein System aber reguliert ist und du in einem guten Nervensystem-State bist, dann fühlt sich dieselbe Welt plötzlich komplett anders an. Hast du vielleicht dann mehr Klarheit, mehr Energie, mehr Handlungsspielraum. Du hast das Gefühl, du kannst die Dinge bewältigen, die auf dich zukommen. Und du fühlst dich eben nicht so hilflos. Und deshalb ist Stressresilienz jetzt nicht nur ein klassisches Gesundheitsthema, sondern eben auch Grundlage für Performance, Wohlbefinden, Leistung und damit aber auch für Erfolg. Genau deshalb ist sie eben auch das Fundament von Achtsam Ballern. Also Stressresilienz, dein Nervensystem ist fundamental wichtig. Und in dieser Folge schauen wir uns eben an, was Stressresilienz wirklich bedeutet, warum manche Menschen unter Druck eben stabil bleiben und andere langsam ausbrennen. Vor allem schauen wir natürlich auch uns noch an, wie man diese Stressresilienz oder ein reguliertes Nervensystem gezielt aufbauen kann oder eben halten kann, sich langfristig bewahren kann, damit wir eben nicht so schnell da abbauen, nicht so schnell altern. Also wir haben ja nicht nur den Nervensystemalterungsprozess so mental gesehen, sondern Stress hat Auswirkungen auf das Immunsystem, auf unser Gewichtsmanagement, auf unsere Haut, also alle anderen Sachen, um die wir uns ja so gut im Außen kümmern. Denkt auch da mal an das Fundament, ne? Möglichst den Stress in einem regulierten System zu begegnen. Genau, also Stressresilienz, was ist es letztendlich am Ende und wie bekomme ich das? Also die Frage. Das heißt, wenn wir uns das Nervensystem einmal anschauen, ganz einfach gedacht, ist es so, dass das in uns allen objektiv, also es gibt einen objektiven Part, so unterteile ich das immer, und einen subjektiven Part von Stress. Der objektive ist unser Nervensystem, das haben wir alle. Auch manche denken natürlich, sie haben dann ein anderes funktionierendes Nervensystem und können mehr pushen. Nein, wir haben alle dasselbe evolutionär angelegte Nervensystem. Und das entstand eben in der Zeit, in der wir vor unseren Höhlen saßen. Und wenn der Tiger kam, war es natürlich wichtig, dass unser Sympathikus angeht. Blutdruck verändert sich, Herzschlag verändert sich, ne? Alles, dass wir kämpfen oder fliehen können. Cortisol wird ausgeschüttet. Ganz viele andere Sachen im Körper gehen an, damit wir überleben. Und unser ganzes System ist eben darauf ausgerichtet. Das heißt, das ist so der Sympathikus, der angeht. Und dann haben wir noch den Parasympathikus. Der geht dann an, wenn wir, ja, in dem Bild gesprochen, dann in der Höhle liegen. Es ist alles sicher. Wir können dann verdauen, schlafen und die Batterien eben wieder aufladen. Also im Parasympathikus laden wir wieder auf, im Sympathikus entladen wir. So wechseln wir eben auch heute zwischen Sympathikus und Parasympathikus immer hin und her, weil mal geht es eben darum, in die Aktivierung zu gehen, Leistung zu erbringen und mal geht es darum, wieder aufzuladen. Weil klar, wir können nicht immer nur die Batterie entladen, sondern der Parasympathikus lädt sie dann eben wieder auf, wenn er kommen kann. Man kann sich letztendlich auch so wie Gaspedal und Bremse vorstellen. Also Sympathikus, Gaspedal, Parasympathikus, Bremse. Und jetzt kannst du es dir auch noch bildlich, und das möchte ich auch, dass du das Bild beibehältst, bildlich vorstellen wie zwei Arme. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du hast den Sympathikusarm und du trainierst den immer, du pushst immer, du leistest viel, du bist viel in der Aktivierung, viel Cortisol und so weiter und so fort. Viel Mental Load, viele Reize von außen. Dann sind wir natürlich super gut trainiert im Sympathikus. Aber wenn du dann zu wenig aktiv runterfährst, aktive, effiziente Pausen machst, regenerierst, dann klemmt dein Gaspedal, dein Sympathikusarm wird super, super stark, als würdest du nur den trainieren. Und dein Parasympathikusarm wird wie so ein untrainierter Muskelarm sozusagen, der dann, ich übertreibe jetzt, irgendwann tot ist. Das heißt, wenn du dir dann vorstellst, du hast einen super starken Sympathikusarm, ballerst die ganze Zeit, aber dein Parasympathikus einfach ermüdet, schlaft, der weiß nicht mehr, wie die Arbeit geht, weil du ihn nicht benutzt hast. Ähnlich wie im Gym, wenn du nur einen Arm trainieren würdest. Und was dann eben passiert ist, dieser tote Arm arbeitet nicht mehr, wir können nicht mehr aufladen, weil der ist ja dafür da, dass wir die Batterie wieder aufladen. Und das zeigt eben auch, warum Burnout und ja so klassische Stressfolgeerkrankungen auch Erkrankungen der, ja, ich sag jetzt mal, Aufladefähigkeit sind, der Regenerationsfähigkeit. Können wir wieder aufladen oder ist der Arm im Eimer? Das ist eben der Grund, warum ich dann eben auch im Lanzerhof oder jetzt auch in meiner Arbeit den Leuten eben nicht sagen kann, hey, hast zwar keinen Parasympathikus mehr, aber ja, vielleicht mach mal 2 Wochen Urlaub, weil die werden in den 2 Wochen nicht regenerieren. Wie denn auch? Weil der Arm ist ja tot, der dafür da ist, zu regenerieren und die Batterien aufzuladen. So, das heißt, es gibt irgendwo Und ich will dann eigentlich immer meinen Kunden keine Angst machen, aber ich muss es mit erwähnen. Es gibt diesen Point of No Return, wo du eben ganz schwer wieder zurückkommst, weil der Arm müde ist. Und wie soll ein müder, nicht funktionierender Arm dann dich wieder aufladen? Das ist also wie so ein Kreislauf, in den du dann kommst. Und du würdest ja auch nicht ins Gym gehen und jetzt nur den einen Arm trainieren, sondern du musst halt beide Arme trainieren. Und das ist eben wichtig, als allererstes Learning zu verstehen, so funktioniert dein Nervensystem und ja, auch deins funktioniert so und du brauchst eben beide Arme. So, du kannst nicht den Parasympathikus vernachlässigen, weil dann wird er irgendwann, es geht ein paar Jahre gut, ne? Also es passiert jetzt auch nicht gleich mit 20, aber über die Jahre sieht man eben, ich habe auch schon Kunden mit Mitte 30 gesehen, die kaum mehr parasympathische Aktivität in den Messungen nachweisbar haben. Und wenn du dich jetzt wunderst, so, ich rede vom Parasympathikus, viele kennen den Wort Vagus. Vagus ist der wichtigste Nerv des parasympathischen Systems und der wird häufig jetzt auch vielleicht in der Folge synonym verwendet. Also nicht wundern, Vagus, Parasympathikus, so letztendlich das Regenerationssystem, wenn wir es jetzt mal ganz einfach nennen, das zum Runterfahren, Entspannen. Und der Vagusnerv, das ist letztendlich auch ein Nerv, der existiert wirklich, der läuft vom Gehirn durch den Hals eben entlang bis so in den Brustbauchraum und verbindet dabei eben Herz, Lunge, Verdauungssystem mit dem Gehirn. So, und dieser Vagusnerv ist eben da auch ganz entscheidend und sendet eben die Signale auch. Ich habe gerade von der Messung gesprochen. Ja, man kann das messen. Das heißt, man kann messen, inwiefern du noch regulationsfähig bist und inwiefern oder wie stark dein Parasympathikus noch ist und wie leistungsfähig du überhaupt auch noch bist im Sympathikus. Na, also wenn wir komplett ausgebrannt sind, im Burnout-Stadium ist auch schon keine Leistungsfähigkeit mehr grob da, weder sympathisch noch parasympathisch. Und die 24-Stunden-HRV-Messung, also Herzratenvariabilitätsmessung, du kennst vielleicht die HRV-Werte aus deiner Apple Watch, aus deinem Oura-Ring oder anderen Variables, sind aber letztendlich nicht vergleichbar mit einer medizinischen Messung. Diese medizinische Messung geht über 24 Stunden, die haben wir auch im Lanzerhof durchgeführt und ich biete sie letztendlich auch an, weil ich es super, super wichtig finde. Das ist auch recht einfach, also du trägst über 24 Stunden etwa einen kleinen Sensor, also über einen Brustgurt oder über Elektroden. Dann werden eben kontinuierlich deine Herzschläge aufgezeichnet und wir analysieren dann diese, beziehungsweise auch das HRV-Programm, die feinen Abstände zwischen den Herzschlägen. Und je variabler die eben sind, desto besser zeigt es dann eben in den verschiedenen Situationen, also du führst auch ein Aktivitätsprotokoll, was hast du so gemacht, wann hast du geschlafen, wann hast du welche Arbeit gemacht. Je variabler diese sind, desto besser kann dein Nervensystem zwischen Stress, also Aktivierung und Entspannung wechseln. Also wir schauen uns dann eben an, und das sieht man auch ganz gut, wo ist sympathische Aktivität da, wo war auch Parasympathikus da und dann sehen wir eben auch, ist der überhaupt noch da? Kann der auch kommen? Kann der nachts kommen? Kann der kommen, wenn ich eine Pause mache? Oder ist er eigentlich relativ tot und eigentlich gar nicht mehr richtig anwesend? Und dann brauchen wir uns irgendwie auch nicht wundern, warum das System auf Dauer ermüdet. Hohe HRV-Werte zeigen eine hohe Stressresilienz, das wollen wir immer. Und niedrige HRV-Werte zeigen letztendlich, dass dein System eher gestresst ist und wenig flexibel ist. So eine Eselsbrücke letztendlich, wir wollen hohe HRV, also hohe Variabilität, aber einen niedrigen Ruhepuls. Der ist letztendlich auch noch so ein kleiner Marker für Stress. 24-Stunden-Messung in der HRV kann man durchführen. Wer da Interesse hat, kann auch mal sich informieren, wo das in der Umgebung durchgeführt wird. Leider immer noch nicht häufig genug, genau, aber kann mir auch gerne bei LinkedIn schreiben, wenn er hier in der Nähe von Hamburg ist. Genau, also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben das Nervensystem, besteht aus Sympathikus, Parasympathikus und was wir wollen, ist ein starker Parasympathikus, ein gut funktionierender Vagusnerv, der eben gut Signale sendet und wir gut wechseln können zwischen Anspannung und Entspannung. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich dann jetzt, angenommen, ich habe einen Kunden bei mir, der sagt, wow, hat mir jetzt gerade richtig die Augen geöffnet, ich habe ja kaum noch Parasympathikus. Nächste Frage ist dann natürlich immer, wie können wir das fixen? Wie kann ich den jetzt wieder aufbauen? Und es geht, aber es geht eben nicht so schnell. Das ist eben wichtig zu wissen. Je nachdem, wie ausgebrannt der Zustand schon ist, müssen wir dann eben sagen, okay, wir brauchen jetzt x Monate, ne, mindestens 3 bis 12 Monate, um eben den wieder hochzutrainieren. Und wir müssen immer kontinuierlich Reize setzen. Das heißt, wir können den Vagus, über den Vagusnerv können wir natürlich den antriggern, den stimulieren und dadurch aktivieren wir das parasympathische System. Das heißt, was wir machen müssen, ist quasi ins Gym gehen und immer wieder diesen Arm trainieren. Immer wieder Reize setzen. Beispiele dafür sind klassisch, wie man es kennt, Entspannungstechniken. Alle Formen von Meditation Und da empfehle ich auch meistens, wenn du einsteigst und wenn du auch weißt von dir selber, boah, Meditation kriege ich nicht hin, da dreht mein Kopf durch. Und wenn du einen hohen Mental Load hast und deine Gedanken komplett wild kreisen, ist es leichter, mit einer Entspannungstechnik zu beginnen, die fokussierter ist. Body Scans zum Beispiel, PMR. Das kannst du auch einfach bei Spotify, YouTube, wo auch immer du bist, eingeben und einfach ja, angeleitet durchführen. Und dann später erst zur Meditation überzugehen. Weil es ist dann schon auch nochmal schwerer, weil du da ja ohne Anleitung da sitzt und in der Stille bist. Sehr wirkungsvoll, aber für viele am Anfang zu schwierig. Deshalb lieber erstmal mit einem Bodyscan oder PMR starten. So, und das kann man eben 15 Minuten am Tag machen, vielleicht in die Abendroutine einbinden. Und dann hat man schon einen super effektiven Parasympathikus-Boost. Aber auch einfache Sachen wie die tiefe Bauchatmung. Also Atmung generell wichtiges Thema. Häufig, und das kannst du bei dir auch mal beobachten, atmen wir eben in dem Brustraum. Und das ist eine Angstatmung. Das machen wir, wenn der Tiger kommt. Wenn wir das aber machen, senden wir ja auch Signale in unser Nervensystem und in den Kopf. Also wir haben ja beide Richtungen. Nicht nur, wenn ich denke, oh, der Tiger kommt, macht das was mit meiner Atmung, sondern wenn ich doof atme, eine Angstatmung im Brustbereich habe, vielleicht auch flacher, dann sendet es dann auch Signal, oh, wir atmen so, scheinbar kommt gerade der Tiger. So, und das muss man sich eben immer vor Augen führen, dass man auch über den Körper sich regulieren kann. Und wir wissen, dass das Gegenteil davon, also die tiefe Bauchatmung, der Vagus interveniert ja auch in den Bauchraum rein. Und in dem Moment, wo wir tief in den Bauch atmen und fallen langsamer aus, mehr Zeit lassen fürs Ausatmen, in dem Moment aktivieren wir auch den Vagus und setzen eben wichtige Impulse. Atmen kannst du immer und überall. Da gibt es jetzt auch nicht die Ausrede, ich habe keine Zeit dafür. Du atmest eh, es kostet nichts, du hast es immer dabei, kannst nicht zu Hause vergessen. Und deshalb ist eben die Atmung ultra wichtig. Und du kannst es auch mal versuchen, über den Tag verteilt einzusetzen. Also es geht jetzt auch nicht darum, den ganzen Tag in der Angstatmung zu hängen und nur zu pushen und dann abends mal 10 Minuten in den Bauch zu atmen. Das wird nicht reichen. So. Das heißt, auch über den Tag immer mal wieder achten, hey, wo atme ich, wie atme ich? Und dann gezielt auch 10 tiefe Atemzüge in den Bauch regulieren schon dein System ein Stück. Das sieht man, kann man auch messen, auch in solchen HRV-Messungen, Kurzzeitmessungen sieht man, wenn ich anfange, tief in den Bauch zu atmen, langsamer aus, geht mein parasympathisches System an. Und das kann eben jeder einsetzen. Also das sind so 2 Beispiele, wie wir den Vagus aktivieren können. Wenn du Probleme hast mit der Atmung, merkst, boah, ich kann gar nicht in den Bauch atmen, das ist wie so blockiert, lohnt sich manchmal auch zur Osteopathie, Physiotherapie zu gehen, manuelle Therapie, um zu schauen, ist denn mein Diaphragma, also mein Zwerchfell vielleicht fest, gibt es andere Blockierungen, Blockaden? Weil wenn wir zu lange so ungünstig atmen, verklemmen wir gefühlt das halbe System und dann geht das auch gar nicht mehr. Also wenn du merkst, ich kriege das gar nicht hin, dass mein Bauchdecke sich hebt und senkt, dann sollst du dir das vielleicht auch nochmal anschauen. Also ich finde, so in die Atmung zu investieren und dass die gut funktioniert, ist schon mal die halbe Miete. Brauchen wir nicht anfangen mit irgendwelchem Biohacking-Zeug, wenn du blöd atmest. Genau, also diese ganzen Sachen aktivieren letztendlich auf eine einfache Art und Weise den Vagus. Es gibt natürlich aber auch Vagus-Stimulatoren. Also gibt es bestimmte Anbieter, die auch mit so einem Clip am Ohr zum Beispiel direkt auf den Vagusnerv Einfluss nehmen. Es gibt auch noch natürlich die Möglichkeit direkt über Kraniosakraltherapie, Osteopathie. Das sind natürlich auch alles diese körperorientierten Verfahren, direkt über den Vagus Einfluss zu nehmen auf das Nervensystem und das runterzufahren, das zu regulieren. Auch nicht unterschätzen, so gerade Kraniosakraltherapie, sehr, sehr spannende Sache da auch, um eben auch vom Körper her zu arbeiten. Wir wollen ja holistisch von allen Ebenen rangehen. Jetzt haben wir gesprochen über Vagusaktivierung. Wie kann ich das machen von den verschiedenen Ebenen her? Aber natürlich sind für unsere Stressresilienz auch noch andere Bereiche wichtig, unabhängig jetzt klassisch vom Nervensystem her. Dazu gehören eben alle Ebenen und alle Themen, die wir auch im Podcast beleuchten, also Mikronährstoffe, die Stressmedizin generell, was bringt die so mit? Welche Supplemente, Peptide, Adaptogene kann ich nehmen, um eben auch Cortisol zu regulieren, was man übrigens auch messen kann, dann eher in einem Tagesprofil zum Beispiel morgens, mittags, abends. Gibt auch spannende Hinweise darauf, wo ich mich gerade befinde in meiner Erschöpfung oder im akuten Stress. Darmgesundheit. Kannst du mit deiner Ernährung und deinem Mikrobiom extrem dein Stresserleben beeinflussen? Dazu haben wir vor ein paar Wochen eine spannende Podcast-Folge gemeinsam mit der Sarah aufgenommen. Die kannst du dir in dem Zusammenhang auch nochmal anhören. Also auch Darmgesundheit ist ein wichtiger Hebel. Wir können da natürlich auch noch mit Biohacking arbeiten, aber das ist eher so das Add-on meiner Meinung nach. Na, dazu gehören natürlich alle... Ja, am Ende, wenn man es genau nimmt, auch alle Maßnahmen zur Vagusaktivierung, die wir besprochen haben. Aber auch HRV-Biofeedback kann man verwenden. Verwenden wir auch, dass man diese HRV, die man am Anfang gemessen hat, dann gezielt trainiert über Biofeedback. Wen das interessiert, kann gerne mal einfach googeln. Aber auch die Mitochondrien generell aktivieren, auch da Impulse zu setzen, über Licht arbeiten, über den zirkadianen Rhythmus, ne? Also welches Licht morgens, welches abends, Schlaf, Infrarot. Also da gibt es wirklich einige Sachen, die man auch im Biohacking-Bereich, dann im Bereich der Stressresilienz einsetzen kann. Aber eben, wie gesagt, nicht, wenn die Basis nicht stimmt. Wenn du blöd atmest, mache ich dir kein Biohacking. Also musst du erstmal das üben. Das ist so dieser eine Part, das können wir alle machen. Und das ist der recht objektive Part der Stressresilienz. Dann gibt es aber noch einen subjektiven Part, weil Stress hat eben auch, und es gehört deshalb auch zum Thema Stressresilienz dazu, einen subjektiven Teil. Weil warum stresst den einen was, was den anderen nicht stresst? Und ich erkläre das meistens so mit so einer Druckkessel. Also meine Oma hatte so einen Druckkessel, so einen, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Der sah aus wie eine Kuh und den setzt man dann auf die Kochplatte. Und wenn es eben kocht, das Wasser in dem Kessel, dann macht die so ein Geräusch über das Ventil da. Und natürlich kann ich immer wieder schauen, okay, mit welchen Übungen kann ich denn Druck ablassen? Wie kann ich denn das Ventil öffnen, um den Druck zu reduzieren? Aber wenn es immer wieder von unten hochkocht, ist es vielleicht auch irgendwann mal an der Zeit zu schauen, okay, warum kocht es denn hoch? Was lässt mich denn immer wieder hochkochen? Was lässt mich in Stress gehen? Und dann lieber vielleicht mal irgendwann zu schauen, wo geht denn das Kabel lang? Wo kann ich es denn vielleicht aus der Steckdose ziehen? Weil dort ist die richtige Wurzel dieses Stresserlebens. Und das sind eben häufig Glaubenssätze, innere Kritiker, Antreiber. Ihr kennt das vielleicht schon aus anderen Folgen. Und wir werden das hier auch noch mal tiefer beleuchten. Die Sachen, die mich innerlich in den Stress bringen. Tatsächlich, wir sind schnell dabei, den Stress im Außen zu sehen, aber Stress entsteht in dir innen. Weil wenn es nichts gibt, auf was das in dir fällt, wenn dich das komplett kühl und locker lässt, dann macht das nichts mit deinem System. Das heißt, es gibt auch immer individuelle Stressträger, auch häufig eben natürlich durch alte Traumata, durch Erlebnisse, durch Prägungen. Diesen Part und auch, was machen so meine Gedanken, ne, mein Mindset. Also das ist ja alles super wichtig auch, wie ich vielleicht auf die Stressoren von außen reagiere und ob ich mich dann eben in den Stress reindrehe. Ja, da wissen wir ja auch, dass innere Kritiker und Antreiber nachgewiesenermaßen den Cortisolspiegel erhöhen. So, und das ist ja ganz spannend, weil das ist kein Kopfthema, sondern eben dann wird zum körperlichen Thema. Ja, also es gibt, wie gesagt, diesen objektiven Teil, merkt ihr einfach nochmal, das Nervensystem, wie funktioniert das, Sympathikus, Parasympathikus, daraus resultierend, was kann ich für meinen Parasympathikus tun, über welche Ebenen kann ich den aktivieren, welche anderen Bereiche sind noch wichtig, kann ich vielleicht mal eine Kraniosakraltherapie machen, Yoga, was auch immer, ne, da eben auch hilft. Für manche, das muss man schauen, bei manchen ist es natürlich, gerade bei Frauen ist man sich noch nicht ganz sicher, ob es vielleicht hormonell da auch zu Stress kommt. Aber Kältetherapie ist letztendlich auch was, wovon manche profitieren, ist aber wie gesagt sehr individuell. Genau, dann alle anderen Bereiche, ne, Darm, Biohacking, also das kannst du dir alles einmal zu Gemüte führen, aber ist letztendlich auch nichts, genauso wie natürlich dann die tiefe Coaching-Arbeit, die man selber machen kann. Und ich habe mich eben auch schon super lange gefragt, wenn das so ein wichtiges Fundament ist, mental und körperlich, warum gibt es keinen Ort, der das alles, was wir hier genannt haben, beinhaltet? Von eben genau diesen HRV-Messungen, über HRV-Training, über Biohacking, über Darmgesundheit, über Körpertherapie, über das Zwerchfell, also über diese ganzen einzelnen Punkte. Ich bin der Meinung, wenn das System so komplex ist, dann braucht es auch eine komplexe, holistische Herangehensweise. Dann muss ich eben auch an allen Ebenen ansetzen, um halt wirklich einen Fuß in die Tür zu bekommen, um die Stressresilienz holistisch aufzubauen und damit dann eben wieder für mehr Energie zu sorgen. Das ist ja letztendlich auch ein großes Warum für mich. Also ich erweitere ja auch gerade noch das Angebot in meiner Praxis in Hamburg und 2026 steht auch eine große Vergrößerung an und damit wir eben all das gemeinsam machen können und anbieten können. Und es ist eben so wichtig, dass wir da holistisch an so grundsätzlichen Themen anfangen zu arbeiten und die wir jahrelang in unserem Gesundheitssystem letztendlich auch vernachlässigt haben. Und ja, das wird dann quasi die Achtsam-Ballern-Schule, wenn man es so will. Genau, wo wir dann eben auch diese Biohacking-Dinge zusätzlich noch anbieten können und wirklich von allen Ebenen angreifen können. Und wenn du Start und Anmeldung natürlich, deine Anmeldung als Mitglied bei uns dann nicht verpassen willst, dann folg mir gerne auf LinkedIn und dann bekommst du auch alle Infos zur hoffentlichen bald Eröffnung und zu der ganzen Planung. Ja, wenn du ganz, ganz sicher sein willst, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn wir eröffnen, dann schreib mir gerne auf LinkedIn und ich setze dich auf eine Interessentenliste und dann sicherst du dir auch eine Mitgliedschaft bei uns. Also wenn du merkst, boah, die meisten Themen von Achtsam Ballern sind auch so genau meins, Darm, Stress, innere Glaubenssätze, Antreiber, Kritiker und ich will einfach eine, also eigentlich wie ein Gym für mein Mentales haben, weil einfach mein Mentales, meine Leistungsfähigkeit für mich das A und O sind in der Sache, die ich tue, privat und beruflich, ja, dann solltest du dir das überlegen und ja, beobachte gern. Ich lasse dir meinen LinkedIn-Account in den Shownotes und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Hoffentlich hören wir uns im Podcast oder spätestens eben in der Achtsam-Ballern-Schule in Hamburg.